Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon begrüßt sie Silvia Engels. Seit gestern ist Emmanuel Macron auf Staatsbesuch in Deutschland. 3 Tage nimmt sich der französische Präsident Zeit, um die deutsch-französische Freundschaft hochleben zu lassen. So zum Beispiel gestern in Berlin.
Prenez les journaux des 75 dernières années.
Wenn Sie sich die Zeitungen der letzten 75 Jahre vornehmen, dann stellen Sie fest, es war immer die Rede von Krise. Aber wir gehen voran. Der Mut, den Präsident de Gaulle und Kanzler Adenauer hatten, hat dazu geführt, dass Deutschland und Frankreich außergewöhnliche Dinge geschafft haben. Wir bilden das Herz dieses Europas.
Mittlerweile ist Macron nach Sachsen weitergereist und hält in diesen Minuten eine Rede in Dresden vor der Frauenkirche. Wir schalten deshalb gegen Ende der Sendung zu unserer Korrespondentin. Zuvor diese Themen. Tragischer Fehler, das sagt der israelische Ministerpräsident Netanyahu nach dem israelischen Luftangriff in Rafah mit Dutzenden Toten. Verzweifelte Angehörige in Kharkiv suchen nach dem russischen Bombardement vom Wochenende die Menschen nach Verwandten. Und offener Ausgang. Nach der ersten Runde der Kommunalwahlen in Thüringen müssen viele CDU-Bewerber in Stichwahlen häufig gegen AfD-Kandidaten antreten. Und auch die Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich um die Kommunalpolitik, aber die in Sachsen-Anhalt. Es war einmal mehr ein blutiges Wochenende im Gazakrieg. Am Sonntag hatte die islamistische Hamas offenbar aus Rafah heraus im Gazastreifen nach längerer Pause einmal mehr Israel mit Raketen beschossen. Das Luftverteidigungssystem konnte Schlimmeres verhindern. Dann aber schlug Israel zurück. Bei einem Luftangriff, der auch ein Zeltlager in Rafah traf, starben nach palästinensischen Angaben 45 Menschen. Julio Segador aus Tel Aviv.
Es sind dramatische Bilder, die die TV-Agenturen aus Rafah veröffentlichen. Ein Flammeninferno, in dem Retter versuchen, Überlebende zu bergen. Auf den Bildern sind viele Leichen zu sehen. Im arabischen TV-Sender Al Jazeera beschreibt ein Mann, der in ein Krankenhaus eingeliefert worden ist, die Situation, als die Bomben im Flüchtlingszeltlager Tal al-Sultan im Nordwesten von Rafah einschlugen. Wir saßen da und dann kam ein Feuergürtel auf uns zu, überall auf dem Zeltplatz. Alle Zelte in Tal al-Sultan brannten nieder. Die Leute schmolzen regelrecht, ich kann kaum noch reden. Unsere Nachbarn im Zeltlager wurden direkt getroffen. Gott ist mein Zeuge. Das israelische Militär bestätigte den Luftangriff, sprach aber davon, dass das Ziel eine Hamas-Kommandozentrale gewesen sein soll. Der Angriff sei gegen legitime Ziele und im Einklang mit internationalem Recht durchgeführt worden, erklärten die israelischen Streitkräfte mit präziser Munition und auf der Grundlage genauer Geheimdienstinformationen. Das bestreiten Vertreter der Hamas. Ismail al-Tawabda, der Direktor der von der Hamas geführten Medienzentrale in Gaza, spricht von einem fürchterlichen Massaker unter Flüchtlingen. Die israelische Besatzungsarmee hatte dieses Gebiet als Sicherheitszone ausgewiesen und die Bürger und die Vertriebenen dazu aufgerufen, sich in diese Sicherheitszonen zu begeben. Als sie in diese Gebiete flohen, verübte die israelische Armee dieses Massaker. Im israelischen TV bezweifeln Experten, dass das israelische Militär grundsätzlich in Kauf nimmt, bei den Bombardements Zivilisten zu gefährden. Jorah Eiland, der frühere nationale Sicherheitsberater des Landes, weist diesen Vorwurf im Israel-Radio zurück. Im Gazastreifen gibt es 2 Millionen Bürger, darunter sagen wir 40.000 Kämpfer. Das ist ein Verhältnis von 50:1. Auf jeden Terroristen kommen 50 Bürger. Würden wir schießen, ohne zu unterscheiden oder ohne auf zivile Opfer Rücksicht zu nehmen, dann hätten wir ein Verhältnis von 50 toten Zivilisten auf jeden Terroristen. Aber das tatsächliche Verhältnis liegt ja wohl bei 1:1. Nach dem Luftangriff hat sich nun auch Israels Ministerpräsident Netanyahu dazu geäußert. Während einer Rede in der Knesset, dem israelischen Parlament, sprach der Premier wörtlich von einem tragischen Fehler. Der Fall werde nun untersucht, das sei die Politik Israels. Jeder Unbeteiligte, der getötet werde, sei eine Tragödie, so Netanyahu. Das israelische Militär veröffentlichte unterdessen eine Karte von Rafah, aus der hervorgehen soll, dass sich der Luftangriff nicht in einer sogenannten humanitären Zone ereignet habe. Das Militär warf der Hamas in diesem Zusammenhang vor, zu lügen.
Julio Segador. Der ukrainische Präsident Zelensky ist heute in Spanien und hat dort mit Ministerpräsident Sanchez ein weiteres bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Unklar bleibt, ob bald der dringendste ukrainische Wunsch an Madrid in Erfüllung geht, die rasche Übergabe eines spanischen Patriot-Abwehrsystems an die ukrainische Armee. Denn russischer Beschuss aus der Luft bleibt eines der größten Probleme für die Ukraine. Am Wochenende starben in der nordöstlichen Stadt Kharkiv dabei mindestens 18 Menschen. Über die Verzweiflung der Angehörigen Andrea Bär.
Bleich, verweint, verzweifelt. So stehen sie vor dem zerstörten Einkaufszentrum in Kharkiv. Angehörige, die seit dem russischen Angriff am Samstag jemanden vermissen. Auch für diese junge Frau im roten Kapuzenpullover ist es der reinste Albtraum. Ich suche meine Mutter und meine Schwester. Mein Vater hat es geschafft, rauszukriechen. Ich war gerade auf der Toilette und als ich rauskam, war überall Feuer. Ich denke, es war nicht möglich, das zu überleben. Er war dort und hat sie gesehen, ergänzt ihr Freund. Sie lagen dort. Gelbe Bagger fahren große verbogene Metallstücke aus der schwarz ausgebrannten Halle des getroffenen Einkaufszentrums. Die mehr als 200 Beteiligten vom Katastrophendienst fahren die hohen Brandschuttberge und den Müll im Innern auch mit Schubkarren hinaus. Die kantigen Trümmer werden akribisch durchsucht und wie immer später analysiert. Das ermöglicht konkrete Rückschlüsse auf die tödlichen Waffen, die Russland abgefeuert hat. Unterdessen bringt Anna Uschkova der jungen weinenden Frau etwas zu trinken. Die blonde Polizistin ist vom psychologischen Dienst. Die Menschen, die hier nach ihren Angehörigen suchen, sind in einem sehr schwierigen psychologischen und emotionalen Zustand. Sie stehen unter Druck und dem Eindruck von Verlust, Trauer und Erschöpfung. Sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen und machen sich Sorgen um ihre Lieben, die sie nicht finden können. Bei der Explosion seien die Menschen verbrannt und ihre Körper auseinandergerissen worden, so der Leiter der Ermittlungen der Polizei, Serhii Bulvinov, am Montag. Fast alle der mindestens 18 Toten konnten laut Staatsanwaltschaft mit Hilfe von DNA der Angehörigen identifiziert werden. Stand Montag sind mindestens 48 Menschen bei dem russischen Angriff auf das Einkaufszentrum verletzt worden und 5 werden noch vermisst. In der Nähe von Lipzi in der Region Kharkiv gehen die Kämpfe unterdessen weiter. Seit die Invasoren dort vor knapp 3 Wochen eine Offensive begannen, steht das ukrainische Dorf nahe der Grenze zu Russland im Fokus. Laut Generalstab wurde am Montag ein russischer Angriff dort abgewehrt und man habe die Verteidigungslinien in der Region Kharkiv an einigen Stellen verbessern können. Zurückgedrängt wurden die russischen Angreifer bisher jedoch nicht.
Andrea Bär berichtete über die Toten des Wochenendes und heute in der Region Kharkiv. Und die Ukraine war auch einmal mehr Thema beim Außenministertreffen der EU in Brüssel. Es ging vor allem darum, weitere Militärhilfen für Kiew freizugeben. Die Rede ist von bis zu 9 Milliarden Euro. Doch Ungarn sperrt sich offenbar weiter dagegen. Es ging offenbar hitzig zu. Klaus Remme live aus Brüssel, wie lauten hier die Argumente?
Ja, Frau Engels, in der Tat, es ist, wie Sie sagen, es geht um Milliarden und deswegen ist der Ton hitzig, denn der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wies in der Pressekonferenz eben, als die Beratungen zu Ende gingen, noch einmal darauf hin, dass man ja bereits längst im Verzug sei und diese Militärhilfe dringend in der Ukraine gebraucht wird. Wörtlich sagte er:
I have 7 legal acts pending of approval in order to mobilize about 5 billion euros. To support military Ukraine.
Er habe alleine 7 separate Maßnahmen, die beschlossen sind und nur darauf warten, in Höhe von 5 Milliarden Militärhilfe an die Ukraine zu fließen, wenn es denn einen einstimmigen Beschluss am Ende geben würde. Ungarn sperrt sich und auch die Bundesaußenministerin hatte in der Hinsicht dann einen Appell übrig an Budapest.
Wenn es um humanitäre Unterstützung geht, wenn es um Friedenssicherung geht für die Menschen in der Ukraine, brauchen wir alle Stimmen. Und deswegen appelliere ich eindringlich an Ungarn, dass sie die Unterstützung für die Ukraine zur Friedenssicherung hier endlich erneut wieder ermöglichen. Denn Europa ist stark, wenn Europa zusammensteht.
Soweit Annalena Baerbock. Und dass es nicht nur um Milliarden und Militärhilfe geht, machte der litauische Außenminister Landsbergis deutlich.
The EPF is blocked. The accession start is being held hostage by Hungary. And I could go on and on. almost all of our needed solutions and decisions by EU are being blocked by just one country.
Und das ist Ungarn, sagte er. Ungarn blockiert fast alle notwendigen politischen Entscheidungen. Also da wächst ein Ärger. Konkret gab es bei diesen Beratungen heute zwei Entscheidungen. Zum einen bekannt Deutschland, dass es weitere 60 Millionen Euro humanitäre Hilfe für den Osten der Ukraine zur Verfügung stellt. Und zum zweiten wurde ein Sanktionsrahmen, ein neuer, beschlossen, der es ermöglicht, Verantwortliche für die Unterdrückung von Oppositionellen in Russland mit Einreisesperren und Vermögenssperren zu belegen.
War denn in der Runde der Außenminister auch ein Thema, dass mehr und mehr westliche Stimmen laut werden, die es der Ukraine erlauben wollen, mit westlichen Waffen auch russisches Territorium zu beschießen, um sich zu verteidigen?
Ja, das Thema blitzte einmal kurz auf in der Abschlusspressekonferenz. Es scheint ein Diskussionspunkt gewesen zu sein. Und Josep Borrell gab zu, dass diese Diskussion drängt und dass die Zahl der Länder, die hier flexibler sein wollen, wächst.
Daneben ging es auch in der Sitzung um den Gazakrieg, ein Thema, bei dem die EU ja schon fast traditionell keinen einheitlichen Kurs hat, trat das auch heute wieder zutage.
Das traf auch heute wieder deutlich zutage, auch unter dem Eindruck der Bilder nach der jüngsten Offensive und der Frage, wie man denn nun Israel dazu bringen könne, das Urteil des Internationalen Gerichtshofs umzusetzen, diese Offensive abzubrechen. Xavier Bettel, der luxemburgische Außenminister, dazu.
We have all the rules when everything is honeymoon and going well, but we don't have rules when we have problems. We are like, you know, a dog. We bark a lot, but we don't bite.
Also wir haben viele Regeln, wenn das Wetter schön ist, aber wir haben keine, wenn es Probleme gibt und wir erscheinen wie Hunde, die bellen, aber im Prinzip nicht beißen können. Das ist der Ton, den Bettel anschlug und da war er nicht allein. Auch da gibt es konkrete Maßnahmen. Heute nach Diskussionen mit Außenministern aus der Region, etwa aus Saudi-Arabien, aus Ägypten, aus Katar, aus Jordanien. Deutschland stellt noch einmal 39 Millionen zusätzliche Hilfe zur Verfügung. Und im Gespräch ist eine internationale Konferenz zur Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung sowie die Diskussion darüber, ob die EU Grenzkontrollmissionen an Rafah wieder aufnimmt. Aber da schränkte Borrell ein, das machen wir nicht allein. Wir sind kein Sicherheitsunternehmen. Das passiert nur in Absprache mit den Palästinensern und mit Israel.
Vielen Dank an Klaus Remme, live aus Brüssel ins Inland. Gestern fand in Thüringen die erste Runde der Kommunalwahlen statt. Wichtiger Stimmungstest vor den Landtagswahlen im Herbst dort. Mancher Experte hatte nicht ausgeschlossen, dass AfD-Vertreter schon in der ersten Runde in einigen Kommunen über 50% holen könnten und damit als Amtsträger feststünden. Doch ein solch großer Wurf blieb aus. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard fasst zusammen.
Ich bin sicher, dieser Siegeszug der AfD im Osten kann nicht mehr gestoppt werden, weil die Zeit reif ist.
So hatte der Rechtsaußen- und Thüringer Landesvorsitzende der AfD, Björn Höcke, noch vor Tagen prophezeit. Doch der Plan ist nicht aufgegangen. Keinen Oberbürgermeister, keinen Landratsposten konnte die Partei im ersten Wahlgang der Kommunalwahlen in Thüringen für sich gewinnen. Der Co-Landesvorsitzende Stefan Möller ist unzufrieden mit seinem dritten Platz bei der Wahl um das Oberbürgermeisteramt in der Landeshauptstadt Erfurt. Damit kommt er nicht in die Stichwahl in zwei Wochen.
Ich bin auch ein bisschen enttäuscht darüber. Auf der anderen Seite haben wir unser Ergebnis deutlich verbessert. Und für eine Metropolregion ist das Ergebnis auch im erwartbaren Bereich.
Dort, wo die AfD Kandidaten zur Oberbürgermeister- oder Landratswahl aufgestellt hat, kommt sie meist in die Stichwahl. Aber nur in einem Landkreis, im Altenburger Land, liegt sie nach dem ersten Wahlgang knapp an erster Stelle. Überall sonst liegen die Kandidaten von CDU und SPD bzw. eine Parteilose vorn und haben damit gute Ausgangspositionen für die Stichwahl in zwei Wochen. Mario Vogt, der Landesvorsitzende der CDU, ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Kommunalwahlen.
Also wir konnten leicht zulegen als CDU. Klar ist auch, dass die AfD Boden gut gemacht hat. Aber das Duell lautet CDU gegen AfD, alle anderen Parteien haben verloren. Und ich bin erstmal froh, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Thüringer uns vertrauen.
In der Stichwahl in zwei Wochen hat die CDU die Chance auf 7 Landräte, 7 von 13. Die SPD hat ein Landratsamt bereits sicher, bei 3 weiteren ist sie ebenfalls in der Stichwahl. SPD-Chef und Innenminister Georg Mayer zeigt sich erleichtert.
Die SPD hat gut abgeschnitten, hat deutlich gemacht, dass wir eine kommunale Kraft sind, die drittstärkste kommunale Kraft. Und das ist schon mal die gute Botschaft und unterm Strich bin ich sehr zufrieden.
Die Chancen in den Stichwahlen stehen gut für CDU und SPD. zumal da, wo sie gegen die AfD antreten, da dort mit einer Solidarisierung jenseits der AfD zu rechnen ist. Dennoch ist die AfD stark in den Stadträten und Kreistagen vertreten. Mehr als jeder vierte Sitz ging an die vom Thüringer Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei. Georg Mayer dazu.
Diese Partei, die hat keine Person, die hat kein Programm. Sie wird dann doch zu einem gewissen Anteil gewählt. Was dahinter steckt, da spielt die Bundespolitik, spielt da eine Rolle. Die Unzufriedenheit, die allgemeine.
AfD-Chef Stefan Möller dagegen setzt auf die kommunalen Abgeordneten seiner Partei.
Ich gehe davon aus, dass wir da starke Zuwächse haben und dass wir mit diesen Zuwächsen auch ganz potent arbeiten können.
Ob sich die Brandmauer für die andere starke Kommunalpartei, die CDU, da immer halten lassen wird, da ist sich der CDU-Chef Mario Vogt noch nicht so sicher. Noch sind nicht alle Wahlkreise ausgezählt.
Das heißt erstmal, dass wir jetzt die Demut und den Respekt haben, dieses Wahlergebnis abzuwarten und dann uns das anzuschauen, aber dass unsere Position kristallklar ist, dass es keine Koalition mit der AfD gibt.
Für die Linken sind die Kommunalwahlen eine bittere Enttäuschung. Sie hat gegenüber den letzten Wahlen thüringenweit etwa 40% ihrer Wähler verloren. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kommt dort, wo es antritt, oft über 10%.
Henry Bernhard berichtete und zur ersten Runde der Kommunalwahl in Thüringen auch ein Kommentar von ihm ab 19.05 Uhr. Rund 5,5 Millionen Menschen sind in Deutschland pflegebedürftig. Allein im letzten Jahr kamen rund laut der Statistik der Pflegekassen rund 360.000 Menschen dazu, viel mehr als erwartet. Gesundheitsminister Lauterbach mahnt deshalb eine Pflegereform an, sieht das aber erst in der nächsten Legislaturperiode als umsetzbar an. Uwe Jahn.
Der Druck in Sachen Pflege, etwas zu unternehmen, ist groß. Das weiß auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD.
Die Zahl der Pflegebedürftigen ist 2023 sehr stark gestiegen. Zum einen, wir haben demografiebedingt mehr ältere Menschen. Zum zweiten, zum ersten Mal ist es so, dass die Babyboomer auch pflegebedürftig werden, aber viele ihrer Eltern noch pflegebedürftig sind. Wir haben insgesamt einen sehr starken Trend und ich glaube, der könnte auch in den nächsten Jahren anhalten.
Dieser Trend zeigt, allein im Jahr 2023 sind in Deutschland 361.000 Menschen mehr pflegebedürftig als zuvor. Insgesamt sind wir bei rund 5 Millionen Pflegebedürftigen hierzulande. Tendenz steigend. Und der Finanzbedarf der Pflegeversicherung steigt mit.
Wir werden auf jeden Fall für die Pflegeversicherung eine Finanzierungsreform benötigen. Das werden wir in dieser Legislaturperiode nicht mehr schaffen, weil wir haben gerade erst die Analyse gemacht, welche Möglichkeiten es alles gibt. Es muss gut vorbereitet sein.
Und dann gibt es da auch Meinungsverschiedenheiten in der Koalition. Anlass für Kritik, zum Beispiel aus der Union, aber auch bei Verena Bentele vom Sozialverband VdK, die jede Menge Handlungsbedarf im Pflegebereich benennt.
Es braucht dringend eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige. Es braucht dringend ein Budget für Pflege, in dem die Leistungen einfach zu erlangen sind. Und es braucht ganz dringend eine Zusammenlegung der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung.
Was mit der FDP kaum zu machen sein dürfte, fügt Bentele noch an. Spricht man mit Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat, wird deutlich, sie meint, dass Lauterbach zwar allerhand angeschoben hat, aber genug ist es ihr nicht. So hat er die Leistungen für pflegende Angehörige ausgeweitet, damit sie der Belastung länger standhalten können. Aktuell bereitet Lauterbachs Ministerium ein Gesetz vor, das den Pflegekräften mehr Kompetenzen geben soll und damit den Beruf attraktiver macht. Es ist eben zu lange zu viel liegen geblieben, findet Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat.
Die Misere, in der wir jetzt stecken, das hat nicht diese Bundesregierung zu verantworten. Das ist die Aneinanderreihung der Bundesregierung der Vorjahre und aus der jetzigen, heutigen Sicht verfehlten Gesundheitspolitik.
Auch deshalb müsste diese Gesundheitspolitik sich eigentlich beeilen. Schon jetzt fehlen weit über 100.000 Pflegekräfte. Der Handlungsdruck ist enorm, das wissen alle Beteiligten, auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
Das muss weiter bearbeitet werden von dieser Regierung, von jeder nächsten Regierung und von allen in Verantwortung in Kommunen, Land, Bund und darüber hinaus. Und daran hat der Minister heute noch mal erinnert und ist auch richtig so.
Kevin Kühnert im Beitrag von Uwe Jahn und das ist auch Thema in unserem Podcast Der Tag in unserer DLF-Audiothek-App abrufbar. Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Das ist das bestimmende Thema der Haushaltsberatungen im Bund. Finanzminister Lindner von der FDP und auch Bundeskanzler Scholz von der SPD haben angekündigt, die Schuldenbremse einhalten zu wollen. Doch 5 Ministerien haben Sparvorgaben nicht eingehalten und mehr Mittel beantragt. Wie es nun weitergehen soll, schildert Jörg Münchenberg.
Erwartungsgemäß verlaufen die Gespräche für den Haushalt 2025 äußerst zäh. Die Steuereinnahmen für den Bund fallen im kommenden Jahr 11 Milliarden Euro niedriger aus als noch im Herbst geschätzt. Dabei fehlen schon jetzt mindestens bis zu 20 Milliarden Euro. Ungeachtet dessen wollen 5 Ministerien mehr ausgeben als eigentlich vereinbart, weshalb es nun Einzelgespräche geben soll, zusammen mit dem zuständigen Finanzminister, dem Bundeskanzler sowie Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen, bestätigte heute Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Und ja, es werden sich die drei und dann mit jeweils einem Ressort, einer Ressortchefin zu diesen Gesprächen treffen, immer mal wieder, um voranzukommen, damit wir dann Anfang Juli den Haushalt verfassungsgemäß aufstellen können.
Doch bislang zeigen die verantwortlichen Ministerinnen und Minister der Ressorts Außen, Entwicklung, Innen, Arbeit und Verteidigung wenig Bereitschaft, von ihren Forderungen abzurücken. Finanzminister Christian Lindner, FDP, hatte die angemeldeten Ressortpläne deswegen als unseriös bezeichnet. Im ZDF erinnerte Lindner gestern Abend die Ampel zudem an die vereinbarte Zielsetzung.
Wir müssen bei einem Haushalt, der zur Verfassung und zur wirtschaftlichen Lage passt, rauskommen. Das ist das Ergebnis. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir die Kreditaufnahme begrenzen auf das, was die Schuldenbremse erlaubt. Alles andere wäre auch töricht, denn wir zahlen ja hohe Zinsen.
Doch das Arbeitsministerium hat einen Milliardenzusatzbetrag angemeldet, weil der in Aussicht gestellte Jobturbo für die Empfänger von Bürgergeld bislang nicht so recht zünden will. Hier geht es um gesetzlich festgelegte Verpflichtungen, während andere wie Innenminister Nancy Faeser, SPD, auf das veränderte Umfeld verweisen. Kürzungen bei den Sicherheitsbehörden seien mit ihr nicht zu machen, bekräftigte Faeser jetzt im Stern, was Lindner wiederum nicht gelten lassen will.
Jedes Ministerium hat ja von mir Ausgabeobergrenzen erhalten und die Kolleginnen und Kollegen müssen innerhalb dieser Grenze jetzt ihre Einzelpläne, ihre Ressortplanungen aufstellen. Dahinter hat sich der Bundeskanzler auch öffentlich gestellt.
Ein Sonderfall ist sicherlich das Verteidigungsministerium. Boris Pistorius, ebenfalls SPD, hat allein für das laufende Jahr einen Zusatzbedarf von 3,8 Milliarden und für 2025 von 6,7 Milliarden Euro angemeldet. Lindner ist offenbar durchaus zu Kompromissen bereit, wenngleich auch nicht in der Höhe der genannten Zahlen. Klare Rückendeckung bekommt Pistorius dagegen vom Haushaltspolitiker Andreas Schwarz, SPD. Im Deutschlandfunk meinte Schwarz:
Wenn wir sehen, was wir dieses Jahr geliefert haben und noch liefern wollen. Wenn wir sehen, dass der Krieg nächstes Jahr wahrscheinlich noch andauern wird und der Russe wird mit noch mehr Härte hier vorgehen, glaube ich, werden wir nicht drum herum kommen, auch unsere Hilfen weiter zu erhöhen. Und damit ist natürlich auch Geld notwendig. Das ist einfache Mathematik.
Was letztlich bedeuten würde, die Schuldenbremse mit Verweis auf eine Notsituation, Stichwort Ukraine-Krieg, erneut auszusetzen. Dazu ist der Finanzminister weiterhin nicht bereit, während inzwischen selbst aus der Union ähnliche Forderungen laut werden. Im Spiegel sagte jetzt der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der Krieg lasse sich nur mit Schulden gewinnen. Bislang hat die Bundes-CDU ein neuerliches Aussetzen der Schuldenbremse jedoch stets abgelehnt.
Jörg Münchenberg. Am Freitag begrub ein gewaltiger Erdrutsch im Zentrum des Inselstaats Papua-Neuguinea ein ganzes Dorf unter sich. Hilfskräfte hatten Mühe, die abgelegene Region zu erreichen. Zunächst war die Rede von etwas mehr als 100 Opfern. Nun gehen die Behörden davon aus, dass mindestens 2000 Menschen die Naturkatastrophe nicht überlebt haben. Jennifer Johnston.
Die Verzweiflung ist groß unter den Menschen am Unglücksort. Barfuß, mit Schaufeln, Stöcken oder bloßen Händen buddeln sie nach ihren Angehörigen und Freunden. Evit Kambu hat vermutlich ihre gesamte Familie bei dem Erdrutsch verloren, erzählt sie der Nachrichtenagentur Reuters. Ich vermisse 18 Familienmitglieder. Sie liegen unter dem Geröll und der Erde, auf der ich stehe. Ich danke allen, die gekommen sind, um zu helfen. Aber ich kann die Leichen nicht bergen, also stehe ich hier hilflos herum. Die meisten Häuser sind 6 bis 8 Meter tief unter dem Geröll begraben. Es bräuchte schweres Gerät wie Bagger, um Leichen oder mögliche Überlebende zu bergen. Der Einsatz von schwerem Gerät sei jedoch bei der Bevölkerung umstritten, erzählt Serhan Aktoprak, Chef der Internationalen Organisation für Migration. Auch wenn dahinter eine gute Absicht steckt, die Bewohner wünschen sich, dass die Körper so gut wie möglich erhalten bleiben. Das Gebiet, wo die Erde am Freitag ins Rutschen gekommen ist, ist abgelegen und schwer zugänglich. Erschwerend kommt hinzu, dass die Erde weiter in Bewegung sei.
The land is still sliding, rocks are continuing to fall.
Das Land rutscht weiter, die Felsen stürzen weiter ab. Und was noch schlimmer ist, unter den Trümmern fließt Wasser. Wir befürchten also, dass dieser Schlamm den Boden in eine Rutschbahn verwandeln kann.
We fear that this mud can turn the ground into a slide.
Eine Gefahr für Rettungsteams und mögliche Überlebende. Zum Zeitpunkt des Unglücks haben sich vermutlich mehr als 2000 Menschen in den Hütten aufgehalten. Das sind Schätzungen örtlicher Behörden. Sie seien lebendig begraben worden, schreibt der Nationale Katastrophenschutz in einem Brief an die Vereinten Nationen. Damit wäre die Zahl der Toten möglicherweise deutlich höher als am Wochenende zunächst angenommen. Die Hoffnung der Rettungskräfte, unter der teils 8 Meter dicken Geröll- und Schlammschicht noch Überlebende zu finden, schwindet. Die Zeit arbeite gegen sie, mehr als 3 Tage nach dem Erdrutsch. Die USA, Frankreich, China und Australien haben Papua-Neuguinea ihre Hilfe angeboten. Doch Zufahrtsstraßen sind verschüttet. Die Hauptstraße in die Region sei komplett blockiert, heißt es im Schreiben des örtlichen Katastrophenschutzes.
Unsere Südostasien-Korrespondentin Jennifer Johnston. Und wie angekündigt zum Schluss nach Deutschland zurück. 2. Tag des Staatsbesuchs des französischen Präsidenten. Am Vormittag besichtigte Emmanuel Macron das Holocaust-Mahnmal in Berlin und verlieh dem Ehepaar Serge und Beate Klarsfeld Orden für deren Engagement bei der Verfolgung von NS-Verbrechern. Dann fuhr er nach Dresden, um dort vor einer halben Stunde seine Hauptrede des Besuchs zu starten. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess ist bei diesem Staatsbesuch dabei, uns nun zugeschaltet. Wo lag bisher der Schwerpunkt?
Also Macron hat diese Rede erst einmal auf Deutsch begonnen, was ihm gleich einen ziemlich großen Applaus eingebracht hat. Er hat davon gesprochen, dass es ihm eine Freude ist, hier in Dresden zu sein. Endlich, hat er gesagt, denn letztes Jahr wurde dieser Staatsbesuch ja wegen Unruhen in Frankreich verschoben. Macron hat dazu mit sehr starkem französischem Akzent gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Er hat kurz darauf dass er die deutsche Sprache und die Kultur in der Schule kennengelernt hat und dass er auch heute immer noch sein Bestes tue und Deutschland immer wieder neu entdecke bei seinen Besuchen. Er hat darauf Bezug genommen, dass er der erste französische Präsident hier in Dresden ist, vor den Leuten zu sprechen. Das ehre ihn und das berühre ihn sehr. Er hat sich als Freund Deutschlands bezeichnet und als überzeugten Europäer. Er ist jetzt gerade dabei, ein, ich würde sagen, flammendes Plädoyer dafür zu halten, über den Wohlstand und die Demokratie und den Frieden in Europa. Alles mit Bezug auf die Europawahl am 9. Juni. Er hat relativ lang gesprochen im Komplex Unterstützung für die Ukraine, über eine gemeinsame Verteidigung in Europa. Dazu gesagt, das sei ja schon viel unternommen worden, aber man habe sich auf die amerikanischen Alliierten verlassen, denen die Sicherheit überlassen. Die hätte Europa auch in den entscheidenden Zeiten gehabt, aber jetzt sei es an den Europäern, die Ukraine zu unterstützen. Russland bedrohe die europäische Sicherheit. Er hat gesagt, Russland kann morgen oder übermorgen hier sein. Wir müssen als Bündnispartner der NATO die Sicherheit gewährleisten und er hat dafür plädiert, den Rahmen dieser Sicherheit neu zu definieren, ein gemeinsames neues Sicherheitskonzept zu bauen und davor gewarnt, in diesem Zusammenhang nicht in die Falle zu tappen, nationalistisch zu werden, so wörtlich, sondern als Europäer zu handeln. Er ist jetzt gerade bei seinem 2. großen Komplex, dem Thema Wohlstand, und hat dazu gesagt, man müsse mit klarem Blick in die Zukunft schauen. Es gebe Krisen und gerade diese Krisen würden dazu führen, dass die Extremen Zulauf haben. Er hat auch etwas reumütig, würde ich sagen, gesagt, dass man zu langsam war, die Finanzkrise in den Griff zu bekommen. Er plädiert für ein neues Wachstumsmodell und dabei gäbe es keine Entscheidung zu treffen zwischen Wachstum und Klimaschutz. Das sollte man nicht gegeneinander stellen, sondern eher, er hat von einer Gleichzeitigkeit gesprochen. Er verlangt massive Investitionen, damit Europa schneller wachsen kann. Und er war gerade dabei zu erklären, dass der Green Deal, also der Plan der Europäischen Union zu mehr Klimaschutz, ein guter sei, aber dass man auch nicht noch mehr Regulierung brauche.
Der erste französische Präsident in Dresden, Sie haben es angesprochen. Warum hat er Sachsen gewählt, hier speziell Dresden?
Er hat heute nochmal in der Rede gesagt und das gestern auch schon mal als Zitat gegeben, dass Dresden für ihn ein großartiger europäischer Phönix sei, weil es eine Stadt sei, die am Ende des Zweiten Weltkrieges total zerstört wurde, aber jetzt, so wie er sagt, eine großartige kulturelle und intellektuelle Hauptstadt Deutschlands und Europas. Und er ist auch relativ davon begeistert, dass, so wie er sagt, sie im Herzen des Silicon Saxony liegt. Das ist eine Anspielung darauf, wie wichtig Macron der technische Fortschritt ist.
Christiane Kess live aus Dresden zur noch laufenden Rede von Emmanuel Macron zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Am Mikrofon war Silvia Engels. Ihnen noch einen angenehmen Abend.